Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, ich grüße Sie an diesem 16. Dezember heute mit drei Büchern und mit einer Würdigung der US-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks, die am gestrigen Mittwoch im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Doch zuvor gehen wir nach und durch New York. Keine andere Stadt sei derart oft verfilmt worden wie eben diese. Keine Bilder so sehr entleert, das schreibt der Erzähler aus Albert Nikolai Herbsts Roman In New York gleich zu Beginn. Als wäre die Seele New Yorks im unentwegten Blitzlichtgewitter erblindet oder als hätte sie sich versteckt. Diese erblindete, diese versteckte Stadt aufzusuchen und erfahrbar zu machen, das unternimmt der 1955 geborene Herbst in einer Neufassung seines bereits 1999 erstmalig erschienenen Buchs, das nun der Wuppertaler Arco Verlag überarbeitet herausbringt. Bereits 1999 war es bei Schöffling & Co. erschienen, diese Ausgabe ist indes nur noch antiquarisch zu haben. Das im Oeuvre von Herbst, der bereits mit seiner Anderswelt-Trilogie eine fantastische, hypertrophe Megacity heraufbeschwor. Ein New York-Roman nicht fehlen darf, versteht sich von selbst. Samuel Harmon stellt In New York vor.
Ich möchte erzählerisch gern mitten im Hurricane sein, schrieb Albert Nikolai Herbst 2009 auf seinem Blog Die Dschungel. Und weiter, mir geht es nicht um Heilung, auch nicht um Abfindung, sondern darum, die Phänomene, während sie sind, zu spüren und das zu formulieren. Der Kommentar steht unter einem Kapitel von Herbst in New York, jenem Roman, der 1999 ein erstes Mal in Buchform erschien, 2009 als Serie online gestellt wurde und nun vom Wuppertaler Arco Verlag in der überarbeiteten Urfassung erneut aufgelegt wird. Mittendrin zu sein, das heißt in Bezug auf die Metropole schlechthin vor allem, ohne einen Überblick zu sein.
Endlos verschachtelte Kastenbogen, Verwischung der Plakate mit Architektur, was ist noch Fleisch, was bloßer Schein. Limousinen schwammen hochzeitsweiß mit, andere Mafia gedeckt, manche topless, deren Autochassis glänzten poliert. Kleine Südinder in Konfirmationsanzüge gesteckt saßen hinterm elfenbeinfarbenen Volant. Die Schwarzen trommelten immer erregter. Vermischung indes war nirgends zu sehen, die Kulturen blieben komplett unter sich und wo sie wohnten sowieso. Harlem, Chinatown, Spanish Harlem, Little Italy, Little Odessa, an Brighton Bridge in Brooklyn und was ich in Queens finden sollte, doch stand ich nur weiter am Times Square.
Diese Erfahrung einer zwar intensiven, aber zu keinem Zeitpunkt kontrollierbaren Teilhabe an diesem Zitat drohend lockenden Manhattan ist gleich doppelt konsequent. Wer durch New York wandelt, muss sich im Gewirr aus Codes und Straßen, Stimmen und Zeiten verlaufen. Wenn dann auch noch Albert Nikolai Herbst, dessen Texte die literarische Postmoderne im deutschsprachigen Raum wie wenige andere inkorporieren, über New York schreibt, ja, dann muss sich nicht nur die Figur verlaufen, sondern sich gleich die gesamte Clique, Figur, Erzähler und Autor in den urbanen Palimpsesten verirren. Die Handlung ist ähnlich verwinkelt wie die New Yorker Subway. Wilfried Telliska, ein schwäbischer Jurist, hat eine Erweckungserfahrung und bricht Hals über Kopf nach New York auf. Jemand hat ihn zu sich bestellt. Aber wer ist der Auftraggeber oder, genauer gefragt, der Strippenzieher? Denn Telliska ist nichts als eine Kopfgeburt des Erzählers Gottfried Meissen, der vor Ort seiner Pappfigur auflauert und sie doch nicht zu fassen bekommt. In diesem mehrfach kodierten Buch agieren Männer, die benannt sind nach einer bekannten Whisky-Marke respektive einer urdeutschen Porzellanmanufaktur, Männer, die das Abenteuer suchen, sich selbst entwerfen, überschreiben und verwischen.
Kannte er sich nun doch aus und wusste wohin? Seltsam. Oder hatte er das Hotel vorgebucht? Das hatte ich nicht mitbekommen. Er musste es in der Nacht zuvor getan haben, als ihn meine Imaginationen allein gelassen hatten, weil ich auf meiner Fahrt vielleicht doch etwas gedöst hatte.
Ein Detektiv ist ohne Grammatik, ein Flaneur ohne Plan und dieser Autor in seinem ureigensten Element. Dementsprechend kunstvoll gleitet, schrammt und keilt sich der Roman durch einen Zitat Schauplatz fantastischer Intrigen, durch die Räume dieser Stadt, ihre Sprachen, Typen und Atmosphären. In Striplokalen wird mit Tänzerinnen geflirtet, die so aussehen wie auf Fotos von vor 40 Jahren. Alles ist Ereignis und Paranoia, Schwelle, Schachzug und Symbol.
In den letzten beiden Jahrzehnten ging der Einzelcharakter westlicher Städte verloren. Nicht, weil sie sich ausgelebt hätten, sondern weil ihnen das Geld nicht verträgt. Wer kalkuliert, will Norm. Nur dass Geschichten dort alleine gedeihen, wo es die Leidenschaften gibt. Hass, Liebe, Tod. Wo nach Lust gehandelt wird, nicht nach Gewinnen.
Während des Lesens lässt sich eine weitere Schicht freilegen. In New York ist zwar kein soziologischer, geschweige denn sozialrealistischer, aber sehr wohl ein sozialer Roman. Es geht um die Disneyfication New Yorks, um die Politik Rudolph Giulianis, der als Bürgermeister Obdachlose über die Staatsgrenze fahren ließ und den öffentlichen Raum privatisierte und kommerzialisierte. Es geht um Polizeigewalt gegen Schwarze und Methoden der Verdrängung, um die Unerwünschten aus dem sogenannten Stadtbild zu entfernen. Im Rahmen ihres Catch-Me-If-You-Can-Gebummels stoßen Talisker und Meissen denn auch auf eine Art Happening-Verschwörung. Ein Dirigent möchte in einer Höhle unterhalb eines Parks ein Konzert aufführen. Obdachlose als Musiker, der Untergrund als Ausflucht, die Kunst als Rückzugsort einer für das Kapital durchgetakteten Stadt an der Oberfläche. Das alles und noch mehr drängt Herbst auf 160 Seiten zusammen, begleitet von Fotografien und Illustrationen, die der Autor während eines New York-Aufenthalts sammelte. Das ist mal überladen in seiner Kompaktheit, mal barock in seiner großstädtischen Syntax, mal sprühend in seinem Anspielungsreichtum. Auf jeden Fall aber nichts wirklich Überraschendes oder Atemberaubendes. Anders formuliert, Herbsts in New York macht, ohne dass ihm das zur Last zu legen wäre, eins erfahrbar, wie viel Zeit vergangen ist. Tatsächlich liest sich Flaneur oder Städteprosa heute anders. Weniger vertrackt, weniger spielerisch und ja, auch weniger männlich. Das hat Teju Cole mit seinem Roman Open City 2011 ebenso bewiesen wie der Sammelband Flexen, Flaneusen schreiben Städte, der 2019 im Verbrecher Verlag erschienen ist. Herbsts Roman zieht seinen Wert daraus, ein historisches, ästhetisches Dokument zu sein, ein New York-Klassiker, wie der Verlag es ausdrückt. So liefen sie damals also durch die Städte, so schrieben sie sich in sie hinein. Und eine Frage, die die Neuauflage dieses wertvollen Romans aufwirft, bleibt offen. Inwiefern ist es ein Verlust, dass Gestaltungsprinzipien der Postmoderne, wie sie hier mitunter exzessiv angewandt werden, heute so altmodisch, so abgenutzt und abgekämpft wirken? Ist so etwas wie Realismuskritik oder Erkenntnisskepsis nicht mehr zu gebrauchen? War es nötig, den Leerlauf dieser Literatur zu unterbrechen? Die Bücher, die neuen wie die alten, sind jetzt jedenfalls zu haben, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, um ein wenig in New York und anderswo zu flexen.
Samuel Hamen über Albert Nikolai Herbst in New York, Manhattan, Roman, Arco Verlag, Wuppertal, 160 Seiten, 20 Euro. Der Booker Prize hat ihn weltweit bekannt gemacht. Damon Gargett wurde im Herbst 2021 mit diesem wichtigsten Preis für englischsprachige Belletristik, genauer für seinen Roman Das Versprechen, ausgezeichnet. Die Jury lobte, Zitat, seine metaphorische Dichte und meisterhafte Erzählkunst sowie seinen starken und unzweideutigen Kommentar zur Geschichte Südafrikas. Der 1963 im südafrikanischen Pretoria geborene Schriftsteller hat rund 10 Romane geschrieben, von denen etliche auch ins Deutsche übersetzt wurden. Er ist der 3. südafrikanische Preisträger nach Nadine Gordimer und J.M. Coetzee. In Das Versprechen wiederum schildert Gargett die Epoche des Untergangs von der Apartheid bis fast in die Gegenwart. Hören Sie nun Dirk Fuhrig über eine vielschichtige Familiensaga.
Sie heißen Astrid, Anton und Aimer, 3 Geschwister, die auf einer Farm in Südafrika aufwachsen. Es herrscht finstere Apartheid. Wer Herr ist und wer Knecht, daran gibt es keinen Zweifel.
Lexington selbst ist eine Hieroglyphe, mit seiner Chauffeursmütze und seiner Jacke. Er muss sie tragen, sagt Pa, damit die Polizei sofort erkennt, dass er kein Skelm, kein Krimineller ist, sondern mein Fahrer. Und aus demselben Grund muss Anton auf dem Rücksitz Platz nehmen, damit die Schranken klar ersichtlich sind.
Der Sohn des Großgrundbesitzers lernt früh, wo sein angestammter Platz ist. Eben auf der bequemen Rückbank. Damon Gargett erzählt von einer Burenfamilie über mehrere Jahrzehnte hinweg, in 4 Kapiteln, die sich jeweils um eine Beerdigung ranken. Ganz am Anfang steht ein Versprechen, nämlich dass die langjährige schwarze Hausangestellte Salome das bescheidene Haus, in dem sie auf dem Gelände der Farmer wohnt, als Eigentum erhalten soll. Diese Zusage nimmt die Mutter der Geschwister ihrem Mann Manny auf ihrem Sterbebett ab. Die Tochter Aimer beobachtet die Szene heimlich.
Sie hatten völlig vergessen, dass ich da saß in der Ecke. Sie sahen mich nicht. Ich war wie eine Schwarze für sie. Versprichst du es mir, Manny? Ich will, dass sie etwas bekommt, nach allem, was sie für mich getan hat. Verstehe, sagt er. Versprich es mir. Sag es. Ich versprech's, sagt Pa mit erstickter Stimme.
Diesen letzten Wunsch zu erfüllen, darum schert sich weder der Witwer noch der Rest der Burenfamilie, die ausgerechnet Swart heißt, also schwarz auf Afrikaans. Man kann diesen Schwur am Sterbebett als Symbol für viele leere Versprechungen sehen, die bei der Transition Südafrikas vom Apartheidstaat zur Demokratie gemacht wurden. Die Euphorie des Wechsels hatte nicht lange gehalten.
Eine neue demokratische Regierung in den Union Buildings. Als sie in die Stadt kommen, sieht er in der Ferne die ehrwürdigen Sandsteinfassaden, die sich im milden Schein der Wintersonne gegen das Grün des Hügels abzeichnen. Ob Mandela wohl gerade da drin an seinem Schreibtisch sitzt? Aus der Zelle auf den Thron. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben darf.
Jede von Damon Galgoods Hauptfiguren steht für eine bestimmte politische Haltung, die sich über die Jahrzehnte hinweg immer stärker manifestiert. Während Astrid einen hedonistischen Lifestyle mit reichem Gatten, dickem BMW und schwarzem Liebhaber führt, versinkt ihr Bruder Anton in Depression und Fatalismus. Er kommt mit den gesellschaftlichen Veränderungen nicht klar, lässt die Farm verlottern, versucht sich als Schriftsteller, aber endet im Selbstmord. Nur Aimer, die schon durch ihren Vornamen Amor das Liebesprinzip verkörpert, spürt, wie brutal und ungerecht die von der Apartheid geprägte Welt war, in der sie aufgewachsen ist. Als ihr nach dem Tod der beiden Geschwister das Erbe zufällt, überschreibt sie das Haus endlich an Salome. Aimer, lesbisch und als Krankenschwester tätig, ist zwar der mit Abstand sympathischste Charakter im Swart-Clan. Ihr Drang, sich aufzuopfern, der darin gipfelt, dass sie ihr gesamtes Vermögen verschenkt, hat jedoch auch etwas hilflos Naives, verzagt Selbstanklägerisches.
Der letzte Rest meiner Zärtlichkeit, aufgespart für Menschen, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen. Keine Liebe mehr, nur Güte, die womöglich stärker ist. Und dauerhafter sowieso. Obwohl ich über die Jahre durchaus einige Male geliebt habe, wenn ich dazu imstande war. Ein paar Männer, ein paar Frauen nebenbei. Was spielt das für eine Rolle? Körper, Namen. Jetzt bin ich allein. Schwer genug, mich selbst noch zu lieben.
David Galgood legt in das Versprechen, die wechselvolle Geschichte Südafrikas subkutan unter die individuellen Schicksale. Zeithistorische Elemente fügt er oft überraschend und beiläufig ein. Die Gefahr von Entführungen, die Abschottung der Mittelschicht hinter Mauern und Zäunen, der Einfluss der heuchlerischen Kirche. Die Stadt Rüstenburg, in der Nähe die Handlung angesiedelt ist, war die Heimat des deutschstämmigen ehemaligen Staatspräsidenten Paul Krüger, nach dem der berühmte Nationalpark benannt ist. Eine Bastion der burischen Tradition also. Oder eine Randbemerkung darüber, dass der Präsident Thabo Mbeki die Krankheit AIDS verharmloste und dadurch für viele HIV-Infizierte verantwortlich war, die Aimer wiederum in ihrem Krankenhaus zu Tode pflegt. Auch Rassismus, Gewalt und Apartheid werden quasi nebenbei erwähnt, als Teil eines selbstverständlichen Alltags, in dem alle gefangen sind. Vordergründige Anklage ist diesem Roman fremd. Gelegentlich schaltet sich der Erzähler ein, was manchen Passagen eine leicht humoristische Anmutung verleiht.
Aber darauf soll hier nicht näher eingegangen werden, da es für diesen Fall ohne Belang ist und eigentlich gar nicht hätte erwähnt zu werden brauchen.
Galgood schildert die existenzielle Verlorenheit seiner Figuren auf vielen metaphorischen Ebenen, die auch von der Jury des Booker Prize gelobt wurden. Seine Erzählerstimme ist trotz dieser symbolischen Aufladung leidenschaftslos, konstatierend, mitunter spöttisch. Der Text hat einen uneinheitlichen Rhythmus. Zeitweise verliert er sich in ausufernden Beschreibungen, dann wieder begnügt er sich mit Andeutungen. Ein nicht unmittelbar eingängiger Stil, der einen aufmerksamen, aktiven Leser erfordert. In der exakten Austarierung solcher Leerstellen zeigt sich die literarische Qualität dieses kraftvollen Südafrika-Romans, der den schmerzhaften Übergang vom repressiven Apartheid-Regime zu einer immer noch fragilen Regenbogennation beleuchtet.
Dirk Fuhrig über Damon Galgood, Das Versprechen, aus dem Englischen von Thomas Mohr, Luchterhand, München, 368 Seiten, 24 Euro. Und wir haben die traurige Pflicht zu vermelden, den Tod der US-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks, die gestern im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Sie war eine der bedeutendsten Stimmen in den USA für Frauen- und Bürgerrechte und hat mit mehr als 30 Büchern den Diskurs über den Zusammenhang von Rassismus, Genderfragen und Feminismus geprägt. Furore machte Bell Hooks bereits mit 19 Jahren, als ihr grundlegender Essay »Ain't I a Woman? Black Women and Feminism« im Jahr 1981 veröffentlicht wurde. Da war sie noch Studentin in Stanford. Ihre zentrale These? Die Sklaverei hätte Frauen nicht nur ökonomisch und physisch, sondern auch sexuell ausgebeutet. Und genau diese Erfahrung habe die Teilhabe schwarzer Frauen an den Bürgerrechts- und Emanzipationsbewegungen bis in das späte 20. Jahrhundert hinein nachhaltig gelähmt. Mit Leib und Seele war Bell Hooks Feministin, gleichzeitig kritisierte sie in ihren Schriften auch wiederholt, dass die einzigartigen Erfahrungen von Frauen aus der Arbeiterklasse und speziell von schwarzen Frauen viel zu lange von der feministischen Bewegung selbst an den Rand gedrängt wurde. In deutscher Sprache wird Bell Hooks gerade erst so richtig entdeckt. Zwar erschien schon in den 1990er Jahren Werke von ihr wie Black Looks, Popkultur, Medien, Rassismus oder Sehnsucht und Widerstand, aber wohl erst jetzt ist sie mit Büchern wie Die Bedeutung von Klasse und noch ganz frisch Alles über Liebe, neue Sichtweisen hierzulande angekommen. Alles über Liebe, schrieb Bell Hooks vor 20 Jahren. In den USA ist dieses Buch ein feministischer und antirassistischer Klassiker. Mehr erfahren Sie heute Abend bei unseren Kollegen von Kultur heute, die sprechen werden mit Mitu Sanyal. Und wir kommen abschließend zu unserem literarischen Adventskalender mit Empfehlung Nummer 16, einer Empfehlung, die wehmütig macht, denn vor wenigen Tagen starb Günter Rühle, einer der einflussreichsten Theaterkritiker unseres Landes und in den 90er Jahren Intendant des Frankfurter Schauspiels. Zuletzt erschien von ihm das Buch »Ein alter Mann wird älter« und eben dieses Buch ist unser heutiger DLF-Geschenktipp von Susanne Burkhardt.
Adventskalender. Ich bin Susanne Burkhardt, Redakteurin und Moderatorin des Kulturmagazins Fazit und des Theatermagazins Rang 1. Ich verschenke dieses Jahr Günter Rühles merkwürdiges Tagebuch mit dem Titel »Ein alter Mann wird älter«. Günter Rühle hat viele Berufe in seinem Leben ausgeübt. Er war Feuilletonchef der FAZ, Intendant des Schauspiels Frankfurt am Main und Theaterhistoriker und Kritiker. Und als er den dritten Band seines großen Mammutprojektes, die Geschichte des Theaters in Deutschland, aufgrund seiner schwachen Augen nicht vollenden kann, da beginnt er vor einem Jahr fast blind ein Tagebuch zu schreiben und notiert darin ein Jahr lang seine Gedanken zum Leben, zu seiner Arbeit, zur Pandemie und stellt fest, dass er sich sein Leben lang nur durch Arbeit erforscht hat und jetzt durch die zunehmende Erblindung und den erzwungenen Stillstand erstmals in sich hineinschaut. Also er geht auf Selbsterkundung und reflektiert sein Leben da allein im Haus, erlebt da die merkwürdigsten Dinge, sieht Gespenster, fühlt das Ende hin und wieder nahen. Und die Welt erlebt er, wie er schreibt, als ein Echo aus dem grünen Urwald des Lebens in mein vertrocknetes Dickicht, in das ich geraten bin. Das Besondere ist das Staunen, die Leichtigkeit und im besten Sinne die Merkwürdigkeit, mit der er diese Selbsterkundung vollzieht. Und während er sich erinnert an verschiedene Stationen und Begebenheiten seines Lebens, erzählt er auch eine Art Gesellschaftsgeschichte, reflektiert seine Rolle im Zweiten Weltkrieg als junger Soldat. Und all diese Selbstbetrachtungen, die sind sehr poetisch, sehr anrührend. Es gibt sehr, sehr viele Bonmots, die man alle anstreichen möchte. Und zwischen sehr düsteren Gedanken gibt es dann auch wieder diesen Rest Lebenswillen und sehr humorvolle Beschreibungen, wenn ihm plötzlich Kinderreime in den Kopf kommen. Da schreibt er, plötzlich singt man laut ins leere Haus, in dem die Vergangenheit stillsteht. Heidewitzka, Herr Kapitän, mein Mann ist krank, er liegt besoffen unterm Kleiderschrank und dann erschrickt er wieder über sich selbst. Also viele kleine, sehr, sehr kluge Gedanken über das Leben als alter Mann. Ich schenke Günter Rühles merkwürdige Tagebuch meiner Schwiegermutter, mit der ich gerne ins Theater gehe und die sehr gerne liest, weil ich denke, dass in diesen Notizen Rühles sehr viel Tröstliches steckt, auch für ältere Menschen, die ihren Partner schon verloren haben. Und dieser Humor, mit dem er das Leben beschreibt, sehr ansteckend sein kann.
Susanne Burkhardt über Günter Rühle, ein alter Mann wird älter, ein merkwürdiges Tagebuch. Alexander Verlag Berlin, 232 Seiten, 22,90 €. Und bevor es hier im Deutschlandfunkprogramm nach den nun folgenden Nachrichten weitergeht mit den Kollegen von Forschung aktuell, verabschiedet sich von Ihnen am Mikrofon des Büchermarktes Jan Drees.